Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Was es bedeutet, schwarz zu sein in den USA, aber auch in Europa, darum geht es in einer Essaysammlung von James Baldwin, die in dieser Woche erschienen ist. Von einem Sohn dieses Landes ist der deutsche Titel des Buchs. Und das Vorwort hat die Schriftstellerin und Journalistin Mithu Sanyal geschrieben. Ihr Roman Identity war ja im vorigen Jahr ein großer Erfolg. Und ich freue mich, dass wir jetzt miteinander über James Baldwin sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Mithu Sanyal.
Ich freue mich auch sehr.
Was verbinden Sie persönlich mit James Baldwin? Was hat Sie Ihnen Lust gemacht, als Sie gefragt wurden, dieses Vorwort zu schreiben?
Genau, ich bin das halt mitten in dem Höhepunkt dieser Lesereisen gefragt worden. Ich habe sofort Ja gesagt, weil ich einfach, ich liebe James Baldwin so sehr. Ich glaube wirklich, ich liebe seine Sprache so sehr, der mir immer so direkt aus dem Herzen gesprochen hat. Und ich habe mich immer so wahnsinnig auch mit seinen Figuren identifiziert und mich immer gefragt, warum? Weil der wirklich eine andere Lebensrealität beschreibt. Also schwarz sein in Amerika ist wirklich nicht dasselbe wie braun sein in Deutschland. Und trotzdem habe ich diese ganz große Nähe zu ihm. Und dem bin ich in meinem Vorwort nachgegangen, woran das wohl liegen mag.
Wenn Sie schon sagen, das lässt sich nicht wirklich vergleichen, aber Sie haben sich trotzdem identifiziert immer mit ihm. Gibt es denn doch irgendwas, was sich da überschneidet oder wo Sie das Gefühl haben, da ist so ein Echo, wo Sie sich wiederfinden?
Naja, ganz, ganz viel. Also erstmal in seiner Sprache. Also er versucht ja so eine große Oralität in der Sprache also wie zu rekonstruieren. Also man liest diese Texte, man hat das Gefühl, er spricht direkt zu einem. Und das ist auch ein ganz großes Ziel meiner Sprache. Und dann fließt das ja immer so. Man hat wirklich das Gefühl, es ist so wie Wellen irgendwie. Dann kommt ein Gedanke, dann zieht er sich wieder zurück, dann kommt er stärker und dann überwältigt er einen sozusagen. Und das ist, also James Baldwin zu lesen, ist wirklich ein körperliches Erlebnis. Und das ging mir jedes Mal bei seinen Texten so und auch jetzt wieder, als ich die Essaysammlung wieder gelesen habe, dass ich immer wieder von dieser Sprache überwältigt worden bin. Aber, und das ist das andere, was James Baldwin und ich teilen, er ist als schwarzer Amerika groß geworden. Das heißt, er hat nicht einen dort. Also es gibt einen ganz tollen Text, irgendwie, wo er schreibt, der kommt nach Frankreich und trifft dort Schwarze aus Afrika. Und er merkt, es ist aber etwas anderes, ein Dort zu haben, ein anderes Land als Schwarzer Amerika. Ist das seine Heimat? Ist er da geboren? Er hat nicht einen anderen Ort, sondern ist halt sozusagen in einem Land, in dem er nicht wirklich als zugehörig wahrgenommen wird, in dem er als das andere konstruiert wird. Und darin habe ich ganz viel wiederentdeckt, obwohl ich natürlich nicht annähernd die Brutalität, die er erlebt und an der er sich in einer Form abarbeitet, vor der ich wirklich nur den Hut ziehen kann, erlebt habe.
Das fand ich auch sehr berührend, diese Stelle, über die Sie gerade gesprochen haben. Macht das denn auch Ihnen quasi von so ungebrochener Aktualität? Denn das Buch ist ja schon 1955 erschienen, er war sehr jung noch. Aber es scheint ja, als wäre es, wenn man es liest, als wäre es bis heute so eine Art gültige Bestandsaufnahme.
Naja, erschreckenderweise hat man wirklich das Gefühl, das ist so das Buch zur Black Lives Matter-Bewegung. Und man fragt sich, wie kann das sein? Weil ganz viele Texte und gerade Essays veraltern ja häufig schneller als Literatur, was ja daran liegt, dass sie sich auf aktuelle Dinge beziehen. Und ich glaube, das liegt bei ihm wirklich daran, dass er versucht, fair zu sein. Also dass er versucht, mit einem warmen, liebenden Blick auf etwas zu schauen, was unglaublich brutal auch ihm gegenüber ist. Und das ist wirklich die große Leistung von ihm. Also, dass er eben nicht diese Entmenschlichung, die an ihm vorgenommen wird, halt an dem weißen Amerika vornimmt. Und dann kann man ganz einfach sagen, ja, ja, klar, die Weißen sind halt alle böse und das wissen wir ja alles und gerade in der Zeit und dann wird es nicht mehr aktuell, sondern er schaut darauf und es gibt so einen ganz tollen Satz, den man im Interview gesagt hat, dass das Schwierigste ist, einem Menschen, dem man etwas Schlimmes angetan hat, zu verzeihen. Also nicht dem Menschen, der einem selbst etwas Schlimmes antut, sondern wenn man anderen Menschen etwas antut, diesen Menschen zu verzeihen. Und dass das die große Tragik des weißen Amerika ist. Und dass irgendwie die Angst, dass es halt wirklich eine große Angst vor dem schwarzen Amerika gibt, aus diesem eigenen Schuldgefühl heraus. Also diese Essays sind halt auch psychologisch als Analyse unglaublich beeindruckend.
Und Sie schreiben ja, Sie haben vorhin gesagt, Sie lieben James Baldwin und Sie schreiben ja, weil James Baldwin so sehr liebt. Also diese Liebe quasi als Schlüssel auch zu seinem Verständnis, zu seiner Vorstellung von Literatur und Politik. Aber das ist ja für uns ein ganz ungewohnter Gedanke, ne? Eigentlich hat ja immer so in unserem Denken Politik und Liebe überhaupt nichts miteinander zu tun. Können wir da was lernen von ihm?
Ich denke ja, und er musste ja selber lernen zu lieben, weil das ist ja irgendwie das große Problem gewesen, dass ihm ja in Amerika gesagt wird, du als Schwarzer bist weniger wert, das heißt weniger Liebe wert. Und Rassismus ist ja nicht etwas, was draußen ist, sondern Rassismus ist ja genauso in uns. Wir stehen nicht außerhalb der Gesellschaft, sondern es bestimmt unsere Gefühle zu der Welt, aber auch unsere Gefühle zu sich selbst. Und irgendwie rauszufinden, ich muss mich selber lieben, ich muss auch andere Menschen, ich muss auch andere Schwarze selber lieben. Ich kann nicht irgendwie einfach nur dieses Anti-Bild nehmen und dagegen kämpfen, weil dann bleibe ich immer darin befangen, sondern ich muss etwas Eigenes machen. Das ist wirklich eine riesige Leistung. Man merkt dieses Ringen in jedem Text und es gibt ja einen Zusammenbruch darin auch. Also er muss ja irgendwann Amerika verlassen, weil er merkt irgendwie, sonst wird Amerika ihn dazu zwingen zu hassen. Und das ist gefährlicher als alles andere. Und er geht dann nach irgendwie in die Schweiz, nach Leukerbaden, sitzt in so einem Bergdorf im Schnee und er kennt dort irgendwie, was es für ihn bedeutet, schwarz zu sein, indem er wieder so Schallplatten von Bessie Smith hört und sich auch wieder an seine eigene Sprache heranarbeitet, weil er sogar in seiner Sprache hat er sich abtrainiert, schwarz zu klingen. Ne? Also weil ansonsten wirst du halt behandelt, als wärst du halt so ein bisschen dümmer. Und dass er dann merkt, aber was ist auch die Schönheit darin? Und zwar eben nicht irgendwie S und Gs und Ns wegfallen zu lassen, sondern diesen Rhythmus wieder zu bekommen. Und dann schreibt er sich wirklich anhand dieser Schallplatten diesen Rhythmus, diesen Beat neu. Und der Beat pulsiert durch diese ganzen Texte und tollerweise auch durch die Übersetzung. Aber zu der Frage nach Liebe als Politik, hat ja dann irgendwann mal Hannah Arendt auch geschrieben, einen persönlichen Brief geschrieben, gesagt, sie ist wahnsinnig von ihm beeindruckt. Hannah Arendt, die ja wirklich ein Problem mit schwarzer Politik, also mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in Amerika hatte, die sehr rassistische Dinge darüber geschrieben hat, war sehr, sehr beeindruckt von ihm. Und das hat sie auch zum Umdenken bewegt und gesagt, aber womit sie nicht klarkommt, ist sein Insistieren auf Liebe. Liebe ist das Gegenteil von Politik. Und James Baldwin erklärt, warum Liebe ein Teil von Politik sein muss, weil wir ansonsten nicht utopisch denken können.
Ist das auch ein Grund, dass er eben wirklich für uns auch so überraschende Gedanken einfach hatte, dass er seit ein paar Jahren so wirklich eine Renaissance erfährt? Oder worauf führen Sie das zurück? Hat es vielleicht sogar damit zu tun, dass sich einfach zu wenig verändert hat in diesen letzten 50, 60 Jahren?
Es hat sich ganz viel verändert. Und es ist unglaublich wirklich besser geworden. Das muss man wirklich, wirklich sagen. Also juristisch ist ganz viel besser geworden. Auf einer anderen Ebene hat sich erschreckend wenig verändert. Also gerade die Haltung der Polizei, die ja ein immer wiederkehrendes Motiv in seiner Literatur und auch in den Essays ist. Wie geht die Polizei mit Schwarzen um? Was sind auch die Projektionen? Aber vor allem, was macht Rassismus mit uns selber? Und das ist sehr beeindruckend. Ich glaube, bei ihm ist auch, also erstmal wird sein Gesamtwerk im Moment von DTV neu, in neuen Übersetzungen, was ganz, ganz wichtig ist. Irgendwie Texte müssen neu übersetzt werden, weil Übersetzungen ja so viel schneller veraltern als die Originaltexte. Das heißt, wir kriegen die ganzen Texte jetzt irgendwie jedes Jahr, also ich sehe es früher und jeden Herbst, kriegen wir neue Texte von Baldwin in neuen Übersetzungen. Und das ist einfach wunderbar. Also da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Das ist auch eine Aktualisierung. Ich glaube, es ist auch ein sich wieder besinnen darauf. Also dass wir ganz lange dieses irgendwie, ach, das ist nicht wichtig, das sagt uns nichts mehr. Und dieses, was sind unsere Wurzeln auch. Und James Baldwin selbst macht es ja auch. Also von einem Sohn dieses Landes ist ja auch ein Bezug auf Richard Wright, irgendwie Sohn dieses Landes, auf diesen großen, wichtigen Roman, an dem er sich sehr abarbeitet, wo er sagt, der Roman macht es aber falsch. Und das ist so toll, weil James Baldwin ist so nachsichtig mit Menschen, hat diesen ganz warmen Blick auf Menschen und einen ganz knallharten Blick auf andere Texte und sagt, ich erwarte von Texten mehr, als ich von Menschen erwarte. Und genauso erwartet er von seinen eigenen Texten mehr. Und es ist aber eine wertschätzende Abarbeitung. Also es ist völlig klar, Richard Wright ist in gewisser Form eine Vaterfigur für ihn, für sein Schreiben. Und trotzdem kann er ihn kritisieren, weil er ihn so ernst nimmt.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal die Übersetzung erwähnt. Klar, deshalb sprechen wir ja auch über diese Texte, weil Miriam Mandelkopf sie neu übersetzt hat. Und die bedankt sich im Nachwort ausdrücklich nochmal bei Ihnen für Ihre Hilfe bei einer zeitgemäßen Lesart dieser Texte. Haben Sie denn da richtig zusammengearbeitet und viel diskutiert?
Wir haben diskutiert. Es gab ein sehr, sehr schönes Zoom-Treffen mit Miriam Mandelkopf, René Agiga und mir, wo wir genau über so ein paar dieser Textstellen gesprochen haben. Und es war ganz toll, weil es gab keine endgültige Antwort. Also dass sie gesagt hat, wie würdet ihr das übersetzen? Und dann haben wir lange drüber geredet und einfach auch zu merken, wie sorgfältig, wie tief sie in die Texte reingeht. Das ist einfach toll. Und diese lange Diskussion auch über Zoom und zu merken, sie kennt diese Texte wahrscheinlich besser als jeder andere Mensch auf der Welt. Also ich glaube, wenn wir Texte übersetzen, gehen wir so tief in das Denken rein. Und auch, weil wir den Atem des Autors nachmachen müssen. Und deshalb irgendwie, ich habe sehr große Hochachtung vor ihr darin, vor ihrer Arbeit. Und ich bin mir sicher trotzdem, dass sie bestimmte Worte in ein paar Jahren wieder anders benutzen werden. Also weil sich gerade das Weltwissen so erweitert. Und was sie ja machen muss, ist, sie muss auf die ganze Diskriminierungsgeschichte in den Worten hinweisen und gleichzeitig auf die Utopie. Und das ist echt sehr, sehr schwierig. Und sie findet immer wieder tolle Lösungen dafür.
Metu Sanyal, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Von einem Sohn dieses Landes bei DTV erschienen, neu übersetzt von Miriam Mandelkopf und mit einem Vorwort von Metu Sanyal. Der Max- und Moritz-Preis, der ist wohl die wahrscheinlich wichtigste Auszeichnung für grafische Literatur und Comickunst im deutschsprachigen Raum. Und er wird alle 2 Jahre verliehen, und zwar im Rahmen des Internationalen Comic-Salons in Erlangen. Jetzt ist es wieder soweit, endlich auch wieder mit Publikum und live. Und da stehen 25 Titel auf der Nominierungsliste. 3 weitere hat das Publikum in Vorabstimmung festgelegt. Da gibt es ganz unterschiedliche Kategorien und die gucken wir uns jetzt alle mal mit Regina vor. An. Die hat einen großen Stapel durchgesichtet und gewühlt. Haben Sie denn da beim Gucken schon so einen Gewinnertitel für sich rausgemändelt?
Oh, der Stapel ist wirklich hoch und das ist eine schwere Entscheidung. Aber tatsächlich haben sich so 2 Titel bei mir durchgesetzt. Wir haben sie hier liegen. Die sind oft nicht nur auf den ersten Blick sehr unterschiedlich. Das ist Judith van Nistendahls Penelopes 2 Leben und von dem Geschwisterpaar Färber Fürchtetal über den Selbstmord ihres Vaters.
Schauen wir mal zuerst auf die Penelope mit ihren 2 Leben.
Ja, das ist auch leichter zugänglich. So, Penelope ist ja in der griechischen Mythologie die Frau, die auf ihren umherreisenden Mann wartet, webt, strickt. Und das Buch sagt gleich zu Beginn, nein, ich erzähle von einer anderen Penelope. Also es dreht den Spieß förmlich um. Penelope, also die Hauptfigur, ist eine Ärztin ohne Grenzen. Sie arbeitet in Aleppo. Und auf der anderen Seite gibt es die Familie in Brüssel und die Tochter Helena, die gerade mitten in der Pubertät steckt. Das ist so die Grundkonstellation. Und das Buch, diesen Spagat, zeigt das Buch sehr radikal in einer Parallelmontage innerhalb einer Seite.
Können Sie das mal konkreter beschreiben, dass ich es mir besser vorstellen kann?
Ja, also es gibt ein Flashback. Die 14-jährige Tochter wacht in Brüssel auf in so einem typischen IKEA-Bett und entdeckt, dass sie Blut zwischen den Beinen hat. Sie hat das erste Mal ihre Menstruation, ruft dann die Oma an, die auch kommt. Das löst sich gut auf. Und unten auf der unteren Bildebene sieht man Penelope. Sie operiert gerade ein Mädchen, was nach einem Angriff in Aleppo in ihrem eigenen Blut so liegt und sie verliert diesen Kampf, das Mädchen stirbt in ihren Händen.
Und kommen denn diese beiden Ebenen dann auch noch irgendwann zusammen?
Ja, weil Penelope nach Hause fährt und der Hauptteil des Buches spielt dann auch in Brüssel in dieser warmherzigen und sehr quirligen Familie. Aber das Mädchen, das tote Mädchen, kommt eingerollt in die Reisetasche eben mit nach Brüssel und weicht auch nicht mehr von der Seite von Penelope. Also sie sitzt, wenn sie mit ihrer Tochter Helena auf dem Sofa sitzt, sitzt das Mädchen daneben. Das ist so ein blutiger Fleck und eine Strichzeichnung von einem Kind. Selbst wenn sie mit ihrem Mann schläft, ist dieses Kind immer an ihrer Seite.
Und wie ist das so bildlich umgesetzt? Also wie schaut das Ganze aus?
Also das ist schon klassisch erzählt. Also wie gesagt, das liest sich auch wirklich gut. Sie arbeitet mit wirklich diesen Comic-Panels, sie hat Sprechblasen, aber sie zum Beispiel diese Comic-Kästchen, da hat sie nur Farbflächen, die Judith van Nistendahl, und setzt daran dann diese Figuren. Und das gibt dem Ganzen wirklich etwas sehr Weiches. Das sind alles Aquarelle, die fließen, die sehr zart sind.
Jetzt haben wir ja nicht nur diesen einen Comic hier liegen. Ich sehe es, drüben auf dem Studiotisch liegt noch ein 2. Was ist das? Ist das was ganz anderes?
Ja, Fürchtetal ist nicht nur äußerlich absolut ein anderes Buch. Fürchtetal von Christine und Markus Färber. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich eine Trauerarbeit. Also das Buch ist aus so einem, ja, ich nenne es jetzt mal Überlebensprojekt entstanden. Christina hat ihrem Bruder nach dem Tod des Vaters, nach dem Selbstmord geholfen, wieder ins Zeichnen zu kommen. Sie hat ihm via Messenger-Dienst jeden Tag einen Satz über ihre Trauer geschickt. Und ja, die daraus entstandene Geschichte, dieser Dialog zwischen Text und Bild, das sind eigentlich ganz unterschiedliche Erinnerungen an den Vater. Einerseits, der Vater ist in der Psychiatrie schon, die Kinder sind schon erwachsen, er kämpft mit Ängsten, Depressionen und eigentlich ist der Vater nicht mehr zugänglich für die Kinder, auch oft nicht mehr verständlich. Aber es gibt auch gute Kindheitserinnerungen, die vor allem in so einem oberfränkischen Wald spielen. Der Vater ist eigentlich so ein ganz naturverbundener Mensch, der die Kinder auch teilhaben lässt an seinen an seinem Bezug zur Natur. Und das ist dieses Fürchtetal, in dem die sich bewegen. Und Fürchtetal wird aber auch zum Bild für Ängste, für ja so allgemeingültige Metaphern über Trauer. Da gibt es so Zweige von den Bäumen, die sich wie Tentakel nach den Menschen strecken.
Und wie ist das so erzählt, auch bildmäßig?
Ja, nicht chronologisch. Und um mal mit den Bildern anzufangen, das ist so schwarz-weiß-grau gehalten. Das sind Tuschezeichnungen. Aber durch so ganz starke Outlines um die Gegenstände herum und um die Figuren herum hat es mich vor allem an Holzschnitt erinnert. Ich hatte so Franz Masereel im Kopf, gerade diese stürzenden expressionistischen Figuren. Also wer ihn kennt, das ist so ein klarer Vergleich für mich.
Und die Textebene, wie sieht die aus?
Also auf der Textebene, da hat Christine Färber versucht, wirklich im Moment Worte für ihre Trauer zu finden. Das sind oft so Satzfragmente, aber es gibt auch Szenen, erzählte Szenen. Eine hat mich besonders berührt. Da will ihr Kind, oder es bleibt so im Ungefähren, immer wieder Sterben spielen. Also, und dann klingelt es an der Tür und die Mutter oder der Vater muss aufstehen. Und da sagt das Kind noch schnell, du Kind, ich bin gar nicht gesterbt. Und dann fängt diese Frau oder der Mann an zu weinen und diese Tränen werden wirklich zu so einer schwarzen Lache.
Und sind denn da irgendwelche Verbindungen jetzt zwischen diesen beiden Büchern? Erstmal hört sich es als ganz unterschiedlich an, was Sie da ausgesucht haben.
Ja, die sind sehr unterschiedlich. Aber ja, vielleicht ist es so der Umgang mit untröstlichen Momenten. Das machen wirklich beide Bücher sehr gut. Penelope wird Zeit von ihrer Tochter nicht miterleben. Und der Vater wird nicht zurückkehren oder der Vater hat eben Selbstmord gemacht. Und da sind die Bücher beide, finde ich, sehr radikal. Es gibt untröstliche Momente, da wird nicht platt getröstet. Aber was sie doch sagen, man kann sich mit diesen Momenten auseinandersetzen. Und das machen wirklich beide Comics fantastisch.
Regina Voss, vielen Dank. Und das war ja schon mal ein Vorgeschmack auf mögliche Gewinner beim Max-und-Moritz-Preis. Und wer tatsächlich gewonnen hat, das wird dann morgen Abend in der Max-und-Moritz-Gala auf dem Comic-Salon in Erlangen bekannt gegeben.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin die Hasrit, geborene Kamenerin. Ich bin Fachkraft für Intensiv- und Anästhesie. Ich arbeite auf der Intensivstation im Krankenhaus. Ja, ich lese sehr gerne und das Buch, was mich ein Stück weit mit geprägt hat, das heißt Tagebuch einer Sehnsüchtigen, das ist von Linda Glowach. Da wird von einer wahren Geschichte erzählt, von einer Teenagerin, die mit Drogen in Berührung kommt und wenig Unterstützung von der Familie erhält. Und sie selbst versucht, sich aus dieser ganzen Szene wieder herauszuziehen, es aber leider nicht schafft und letzten Endes halt den Weg des Suizides geht und auch daran stirbt. Ja, und dass die ganzen Menschen, die drumherum um ihr Leben das alles sehen, aber nicht mithelfen, halt schweigen quasi oder weggucken. Das ist ein schwieriges Buch, sehr bedrückend auch gewesen, aber trotzdem sehr prägend. Ne? Man macht sich schon dann Gedanken, man guckt die Leute dann genauer an, man entwickelt so eine bestimmte Empathie dann den Leuten gegenüber auch, weil es gibt ja immer einen Grund, weshalb die Leute zu solchen Sachen greifen. Dass man nicht wegrennt vor solchen Themen, weil letzten Endes hängt ein Menschenleben davon ab. Ja, etwas zum Nachdenken auf jeden Fall.
In Carmen liest Hasret das Tagebuch einer Sehnsüchtigen von Linda Glowart, ein Jugendbuch für Leser ab 14, aus dem Englischen übersetzt von Olaf Schröter. Und erschienen ist dieses Buch mit 192 Seiten beim Ravensburger Taschenbuchverlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
1922, ich habe extra mal nachgeschaut, was da so passiert ist. Das war zum Beispiel das Jahr, in dem Kemal Atatürk von der türkischen Nationalversammlung zum Präsidenten gewählt wurde. Stalin wurde Generalsekretär des Zentralkomitees der KP. Aber Politik ist offenbar nicht direkt das, was den Lyriker und Übersetzer Norbert Hummelt am Jahr 1922 interessiert. Er entdeckt es als Wunderjahr der Worte. So ist der Titel seines neuen Buches. Wolfgang Schneider hat es schon gelesen. Herr Schneider, 1922 ist mir dann auch erst aufgefallen, das ist ja auch genau 100 Jahre her, aber ich nehme an, das ist nicht der Anlass für Norbert Hummelt, sich diesem Jahr zuzuwenden.
Sicher auch, aber er hat schon einen besonders passionierten Zugang zu diesem Jahr, weil da eben zwei seiner Lieblings- und Lebensbücher erschienen sind, nämlich der Ulysses von James Joyce und T.S. Eliot's The Wasteland. Vor einigen Jahren hat Hummelt dieses epochenmachende Langgedicht ja selbst als das öde Land neu übersetzt und deshalb ist für ihn eben 1922 das Wunderjahr der Worte, ein Durchbruchsjahr der literarischen Moderne, die er hier sehr menschlich porträtiert.
Was schaut er sich denn da so alles Menschliches an, um das zu porträtieren?
Ja, also Joyce und Eliot stehen im Zentrum, aber Hummelt erzählt auch von vielen anderen, von Marcel Proust im letzten Jahr seines Lebens, von Ezra Pound, diesem unermüdlichen Netzwerker der Moderne, von Rilke, der die Rosen liebt und nach langer, langer Stagnation 1922 endlich einen Schaffensrausch erlebt, indem er die Sonette an Orpheus und die Duineser Elegien vollendet, von Virginia Woolf, die mit Neid und Ressentiment den Ulysses liest und sich dabei fühlt wie beim Anblick eines Halbwüchsigen, der sich seine Pickel aufkratzt. Also mit viel Sachkenntnis und Liebe zur Anekdote schaltet Hummelt zwischen diesen Biografien hin und her. Sehr lebendig ist ihm das Porträt von Joyce gelungen, der mit seiner Familie damals in Paris in schäbigen Wohnungen lebt, sich sehr oft betrinkt und seine Augenkrankheit verschlimmert sich. Bald muss er sich 17 Zähne auf einen Schlag ziehen lassen und er ärgert sich, dieser Sprachartist, über die zahllosen Druckfehler in den ersten Auflagen des Ulysses. Das Buch bleibt ja auch noch in England und in den Vereinigten Staaten wegen Obszönitätsvorwürfen verboten. Und da fragt er sich dann, kann man denn ein solches für die meisten Leser noch völlig unerreichbares Buch überhaupt schon veröffentlicht nennen? Seine Frau sagt, er hätte lieber Sänger werden sollen und liest es eben auch nicht.
Bleibt er denn da so ganz nah an diesen Dichtern oder guckt er auch oder spielt auch die Zeitgeschichte, das, was sonst so normal passiert, im Hintergrund irgendeine Rolle?
Ja, das ist so der Hintergrund, den er mit einer gewissen Breite auch ausführt. Es ist ja viel los im Südosten Europas, herrscht Krieg, da bekämpfen, vertreiben und massakrieren sich Griechen und Türken, Smyrna brennt. In Italien ergreift Mussolini die Macht, ein paar andere Sachen hatten Sie ja schon erwähnt. In Deutschland kommt die Inflation auf Touren, das ist ja leider wieder nach 100 Jahren genau ein sehr heikles Thema. Und die Ermordung von Walter Rathenau, dem Außenminister, erschüttert das Land und all diese Hintergründe bietet Hummel so im Stil vermischter Meldungen, da Politik, Wissenschaft, Sport, Unfälle, Naturkatastrophen. Der Erfolg dieser episodenhaften Jahreschroniken, der hat ja eben auch damit zu tun, dass uns diese großen historischen Narrative, die so von der Kommandohöhe der Politik die Welt ordnen, fragwürdig geworden sind und zum Teil füllen diese Lücke eben diese Potpourri-Geschichtsbücher nach Jahreszahlen. Da wird eben Geschichte in ihrer Brüchigkeit, in ihrer Widersprüchlichkeit vielfältig und Zufälligkeit erfahrbar.
Aber Sie sagen, er macht da quasi so kleine Blöcke oder verbindet er das auch richtig miteinander, das Literarische und das Weltgeschehen?
Er versucht natürlich, Verbindungen zu finden. Die Schriftsteller zum Beispiel reagieren ja auch auf die politischen Ereignisse. Thomas Mann zum Beispiel gibt sich nach dem Mord an Rathenau einen Ruck und bekennt sich zur Weimarer Republik. In viele Werke schreibt sich auch diese Zerrüttung der Zeit ein, so weniger im dokumentarischen Sinn, sondern so im Aufbrechen der Formen und in der dunklen Bildsprache. Bei T.S. Eliot, der arbeitet damals noch in der Londoner Bank, da ist die Erfahrung der Großstadt sehr zentral. So dieses Gedränge in der U-Bahn zur Rush-Hour, die Anonymität und Enge, diese gestressten Visagen, wie er in einem seiner berühmten Gedichte schreibt.
Sie hatten es ja am Anfang gesagt, dass er offenbar von seiner Arbeit an T.S. Eliot auch inspiriert ist, von seinen Lieblingsbüchern, die ihm so ein bisschen da dieses Tor zu 22 geöffnet haben. Bringt er sich da auch noch auf andere Weise irgendwie subjektiv und als Autor mit ein?
Ja, das ist interessant. Er webt noch so einen sehr privaten Erzählstrang ein und der handelt von seiner Großmutter Franziska in seiner Heimatstadt Neuss. Die lernt nämlich 1922 den Großvater kennen, ausgerechnet auf dem Friedhof. Und ja, vielleicht haben sie zusammen ein paar Haribo-Goldbeeren gegessen, denn auch diese bahnbrechende Erfindung wurde 1922 gemacht.
Ich habe so gedacht, als ich mich vorbereitet habe, dass das ja fast schon so ein eigenes Genre ist, zu erzählen. Genau, ja. Man kennt das ja auch von Wolfram Eilenberger, hat das gemacht, Florian Illies in seinem Buch. Was ist jetzt bei Norbert Hummelt anders?
Also natürlich gibt es viele Ähnlichkeiten zu Illies zum Beispiel auch. Also erzählerische Zusammenhänge werden hergestellt, wo ja eigentlich, wenn man genau hinguckt, nur zeitliche Korrelationen sind. Es geht um dieses Mysterium der Synchronizität, der Gleichzeitigkeit. Natürlich auch um die Verwunderung über Zusammentreffen, die wir heute ganz bedeutsam finden, auch wenn man sich damals wenig dabei gedacht hat. Also wie kann es zum Beispiel sein, dass Joyce und Proust eines Nachts zusammen im Taxi sitzen und sich rein gar nichts zu sagen haben? Da hätte Florian Illies sicher eine Antwort gehabt. Denn er gibt in seinen Büchern ja so vor, sich in die Seelen der Menschen zu kennen. Da drängt er sich richtig hinein, zelebriert Einfühlung und Emphase. Und da geht Hummelt eben im Vergleich doch seriöser vor, beschränkt sich auf das, was wirklich überliefert und bezeugt ist und erlaubt sich nochmal gelegentlich so eine kleine Anempfindung. Und das macht, finde ich, sein Buch sehr sympathisch und verlässlich. Also es ist ein schönes Geschichts- und Geschichtenbuch. Und das ist es natürlich vor allem für Leser, die schon ein Faible für die literarische Moderne haben.
Wolfgang Schneider über Norbert Hummelts Buch 1922, Wunderjahr der Worte, erschienen ist es beim Luchterhand Verlag, 416 Seiten, kosten 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Als Dandy war er an Wohlstand und Komfort gewöhnt, Oscar Wilde, Autor des bekannten Romans Das Bildnis des Dorian Gray. 1895 änderte sich sein Leben schlagartig. Wegen seiner Liebe zu Männern landete er erst im Zuchthaus, dann starb er verarmt in Paris. In Hannover überträgt der Choreograf Marco Goeke Motive aus Wildes Kunstmärchen in die Sprache des Tanzes. Morgen ist Premiere.
Ich muss immer die Essenz dieser Geschichten suchen. Das, was statisch oder tot ist in den Märchen, muss ich trotzdem mit Bewegungen füllen. Also der Prinz wird auch tanzen, obwohl er eigentlich in dem Märchen nur auf seinem Sockel steht.
A Wild Story. Das Ballett nach Motiven von Oscar Wilde hat morgen um 19.30 Uhr am Staatstheater in Hannover Premiere. Die nächste Vorstellung ist am Dienstag. Bilder, Bücher und Briefe. Aus diesen drei Bs besteht der Nachlass des Dichters und Sammlers Johann Wilhelm Ludwig Gleim.
Was ist die Welt ohne Freunde? Eine Wüste Sinai.
Sein ehemaliges Wohnhaus in Halberstadt ist eines der ältesten deutschen Literaturmuseen. Im Obergeschoss des Hauses versammelte Gleim, ein Genie der Freundschaft, zahlreiche Porträts seiner Zeitgenossen in einer Art Freundschaftstempel. Lessing, Herder, Klopstock, Nicolai. Ute Pott leitet das Gleimhaus.
Hier sehen wir Gleims Schreibstuhl. Man kann die Arme aufstützen und hat eine Schreibfläche. Der Stuhl ist relativ leicht. Das heißt, man ist, das ist auch verbürgt bei Gleim, schnell bei dem Porträt des Freundes, dem man einen Brief schreiben will.
Museum der deutschen Aufklärung, das Gleimhaus in Halberstadt. Geöffnet täglich außer montags.
Am Anfang wird der Leser gewisse Sympathien haben für diesen Mann. Er verliert ein Auge, wenn er 4 Jahre alt ist, verliert seine Mutter, wenn er 13 ist. Aber dann gibt es natürlich einen gewissen Moment, die für mich die große Frage im Buch ist, wann verschiebt sich das?
Sagt Stefan Hertmanns über Wilhelm Verhülst, die Hauptfigur seines neuen Romans Der Aufgang. Im Podcast Weiterlesen erzählt er, wie aus diesem Wilhelm ein Nazi-Kollaborateur wird. Seine Frau Mientje ist Pazifistin und weigert sich, die Nazi-Freunde ihres Mannes zu bewirten. Wann kippt Wilhelms Biografie ins Böse? Diese Frage treibt den Autor um.
Es ist ein richtiger Verbrecher gewesen, war auch ein großer Hypokrit. Es war ein Narzisst. Er hatte kein Gewissen bis, ist gestorben in 75. Und bei seinem Tode sagte er, ich bin stolz, dass dieser verbrecherische belgische Staat, dass wir die hinunterbringen sollten.
Der Aufgang. Lesung und Gespräch mit Stefan Hertmanns zu hören im Podcast Weiterlesen, das LCB im RBB.
Das waren die Literaturtipps mit Susanne von Schenk. Bei der Menge an Neuerscheinungen, die jede Woche auf den Buchmarkt drängt, da fällt es ja oft schwer, sich zu entscheiden. Aber da kann ein Blick auf unsere Lesart-Bestenliste helfen. Die stellen unsere Redakteurinnen und Redakteure jeden Monat neu zusammen. Und zu diesen Redakteurinnen gehören Kim Kindermann und Miriam C. Und ich muss sagen, wenn ich auf die Liste gucke, das Spektrum ist ja diesmal gelinde gesagt vielfältig, vom Regenwurm über Liebeskummer bis zu Wonder Woman. Die steht ganz oben. Ist das Absicht?
Nein, also die Reihenfolge auf unserer Liste, die hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt sozusagen Wonder Woman, die oben steht, besser ist als der Regenwurm, der unten steht. Das ist ein bisschen eine zufällige Mischung. Ne? Miriam, wir machen das so ein bisschen nach...
fünf gleichberechtigte Highlights, würde ich sagen, die da immer draufstehen, ja.
Genau, in dem Fall ist es jetzt ein bisschen drei Sachbücher, zwei Belletristiktitel, da haben wir jetzt einfach so ein bisschen gedacht... Sachbuch, Belletristik, Sachbuch, also ein bisschen schnöde Sortierung eigentlich.
Trotzdem bleiben wir mal oben. Was ist das für ein Buch über Wonder Woman?
Das ist eine fantastische Kultur-, Pop-, Wissenschafts- und Frauenbewegungsgeschichte. Vordergründig wird hier erzählt die Geschichte vom Wonder Woman-Schöpfer. Das war William Moulton Marston, ein studierter Jurist und Psychologe. Der hat als Drehbuchautor gearbeitet, der hat den Lügendetektor erfunden. Der arbeitete als psychologischer Berater für Filme und Werbung und... er hat sozusagen Wonder Woman sich ausgedacht. Und das war seine Superheldin, die sollte das Symbol der amerikanischen Frauenbewegung werden. Eine Art psychologische Propaganda. Dazu muss man wissen, dass der groß geworden ist in einem Haushalt mit ganz vielen Frauen. Er hat später gelebt mit zwei Frauen zusammen. Eine davon hat 1920 die Vorläuferorganisation von Planned Parenthood gegründet. Die andere hat das Einkommen der Familie gesichert. Also das war ein ganz moderner Mann einerseits, andererseits natürlich mit der Geliebten leben und so weiter. Schwierig. Aber wie das alles zusammenpasst und in welcher Zeit das passiert ist, das wird hier ganz großartig erzählt.
Also auch was mit Zeitgeschichte und mit politischem Anspruch. Ist das denn bei anderen Titeln auf der Liste auch zum Beispiel, ich greife mal einen raus, die Gedichte von Ilja Kaminski, Miriam?
Ja, unbedingt. Also diesen Gedichtband von Ilja Kaminski, Die Republik der Taubheit, ich würde sagen, das kann man heute gar nicht politisch lesen. Das liegt einmal an dem Autor selbst. Ilja Kaminski ist 1977 im heute ukrainischen Odessa geboren. Er ist in eine jüdische Familie hineingeboren und mit 16 Jahren ist die Familie dann geflohen in die USA, weil die antisemitischen Anfeindungen in der UdSSR also immer bedrohlicher wurden. Und in seinen Gedichten schreibt jetzt Kaminski eben aus den USA in englischer Sprache auch über den Krieg in seinem Heimatland. Und den Krieg in der Ukraine, den gibt es ja schon viel länger, nicht erst seit dem 24. Februar. Und jetzt aber die erste Zeile von diesem Gedichtband, also der erste Vers, einer der ersten Verse lautet zum Beispiel: Unser Land ist die Bühne. Und wenn man so einen Satz parallel liest zur aktuellen Nachrichtenlage, dann denkt man ja wirklich, ja, also besser kann man es gar nicht ausdrücken. Und Kaminski erzählt dann in diesem Gedichtband, das ist eigentlich eher so ein kleines Theaterstück in Versform, da erzählt er von einer belagerten Stadt, eine fiktive belagerte Stadt, Wasenka. Und es gibt dann so eine Horde Soldaten, die tyrannisieren dann die Menschen dort. Und nach einem besonders kaltblütigen Mord, ein Mord an einem Taubenjungen, da stellen sich alle Bewohner in dieser Stadt taub. Also sie tun also so, als würden diese Soldaten nicht mehr verstehen. Und dann auch dieser Krieg, den dann die Soldaten gegen diese BewohnerInnen von Wasenka führen und gegen auch eine Geheimsprache, die dann diese BewohnerInnen erfinden, das kann man wirklich alles so wirkmächtig auf die aktuelle politische Situation beziehen. Also dass es mir vorkommt wie der Gedichtband der Stunde wirklich. Ja.
Und ich nehme an, dass auch ein anderer Belletristikband, nämlich von Ahmed Altan, der das ja im Gefängnis geschrieben hat, dass das auch irgendwie sehr vielsagend ist, gerade in der jetzigen Situation.
Ja, und gerade eben auch wieder über diese Lebensgeschichte des Autors. Sie haben es gesagt, er hat das Buch Hayat heißt Leben im Gefängnis geschrieben. Fast 5 Jahre lang saß er da, weil er Herausgeber von einer Erdogan-kritischen Zeitung war. Die wurde dann 2016 verboten. Also Ahmed Altan ist auch ein berühmter Journalist in seinem Land, in der Türkei. Und Ahmed Altan war bei uns im Interview. Also er hat mit uns gesprochen und uns auch wirklich konkret erzählt von den Bedingungen, unter denen man im Gefängnis einen Roman schreibt. Also da gab es dann einen Tisch in seiner Zelle. Die musste er sich mit zwei anderen Inhaftierten teilen. Und an diesem Tisch mussten sie dann zu dritt essen. Aber auch der Fernseher, wenn man Fernsehen wollte, der musste dann auch auf diesem Tisch stehen. Und zwischendurch hat er dann immer mal an diesem Tisch eben geschrieben, an diesem Roman. Und das Schreiben, sagte er dann auch, sei eben deswegen so rettend gewesen für ihn, weil die Haft will dir deine Zeit klauen, hat er gesagt. Und durch dieses Schreiben hat er die Zeit, die man ihm also eigentlich nehmen wollte, die man ihm eigentlich sinnlos machen wollte, wieder für sich so zurückerobert und da was Sinnvolles draus gemacht. Und im Roman geht es eigentlich gar nicht um inhaftierte Menschen. Das ist eigentlich so eine Dreiecks-Liebesgeschichte, die er beschreibt. Aber eben auch die Literatur ist für die alle so ein Stück Freiheit, dass sie sich da zurückerobern, auch in einem unterdrückerischen Regime, in dem die leben.
Also das ist ja dann, finde ich, eine sehr politische Liste diesmal. Ist das denn Absicht, wenn da so 3 von 5 Titeln in diese Richtung gehen? Nehmt ihr euch das vorher vor?
Ja und nein. Ne? Wir gucken immer so ein bisschen, ob wir ein Thema finden. Ist ja lustig, Sie haben ja vorhin gesagt, das ist so eine ganz gemischte Liste. Und ich finde tatsächlich auch, als in Vorbereitung für dieses Gespräch, habe ich mir die nochmal angeguckt. Und dann habe ich eigentlich so gedacht, also Liebeskummer passt jetzt auch perfekt zu Superwoman, muss man auch sagen, denn deren einzige Schwäche, wenn man so will, ist, dass wenn Männer sie in Ketten legen, dann wird sie hilflos und ihre Superkräfte schwinden. Also insofern, auch da spielt die Liebe rein. Aber ehrlich, das Buch Love Hurts, das ist ja auch auf unserer Liste, das ist ein ganz hervorragender Ratgeber, der mit der Botschaft Liebeskummer geht vorbei immer frech und gerade heraus wirklich alles anreißt, was das Thema angeht. Das ist die beste Hilfe zur Selbsthilfe und damit, wenn man jetzt mal so ein bisschen das überstrapazieren will, ja auch ein bisschen ein politisches Buch. Und wie der Regenwurm und dessen ökologische Bedeutung. Ja, der ist auch wirklich spannend, weil diese ökologische Bedeutung, von der schon Darwin wusste, dass das wichtig ist, der hat nämlich über das Tier promoviert. Regenwürmer wälzen nämlich Erdschichten um sie, umzeugen Tonnen an Humus. Und damit das geht, braucht es gesunde Böden. Also sie merken, Andrea, ganz klar politisch. Ich gebe hier mein Bestes, um die Stimme, die Liste doch noch stimmig zu machen. Genau, der politische Regenwurm. Der kann aber noch viel mehr. Der kann auch Musik machen. Und wie das die britische Bestseller-Autorin Sally Coulthard hier beschreibt, das ist wirklich wahnsinnig interessant und ein Buch randvoll mit biologischen Details. Also auch sehr, sehr empfehlenswert.
Klingt super. Da können wir auch gegenseitig immer alle noch was entdecken. Lest ihr dann auch immer mal noch irgendwas, was jemand anders vorgeschlagen hat? Wer liest jetzt als nächstes was?
Klar, also Wonder Woman und Regenwurm liegt bei mir beide schon dabei. Auf dem Schreibtisch.
Super. Miriam C. und Kim Kindermann, danke für diesen Blick auf unsere Bestenliste und alle Titel, die im Juni darauf sind, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.